Ich hatte vor knapp 3 Wochen Bibelstunde in Abo und da war dieses ganz bekannte Wort aus 1. Mose 15, Vers 6, das Losungswort. Da heißt es, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Da habe ich gedacht, das nimmst du gerade für deine Andacht, habe mir so ein Stichwortkonzept gemacht. Dann war ich am letzten Sonntag bei den Methodisten in der Hilgertstraße. Da war einer der Texte 1. Mose 12, 1 bis 4. Dann wusste ich, welche beiden Texte ich zu einer Predigtvorlage mache und die dann auch so halte. Wie immer, wenn es so ein bisschen heißer und heiß ist, ist es eine Sommervorlage, die ist in der Regel nicht ganz so lang und in der Regel auch nicht so schwierig. Abraham glaubte dem Herrn, was verstehen wir, wie gebrauchen wir dieses Wort eigentlich heute? Nicht nur im allgemeinen Sprachgebrauch, auch durchaus bei uns. Daran glaube ich, das heißt sehr oft, das halte ich für wahr. Daran glaube ich, das heißt, dafür stehe ich. Daran glaube ich, das heißt, davon bin ich überzeugt. Daran glaube ich, das heißt, für diese Position stehe ich, das ist meine Position. In diesem Sinn gebrauchen wir das Wort recht oft und das tun wir auch, wenn wir zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube, das kann aber auch diesen Klang, die Bedeutung von nicht ganz so genau wissen haben. Ach, der eine, ich glaube, dass es übermorgen regnet. Der nächste sagt, ich glaube, dass die Sonne scheint. Und beide sagen damit ja, aber so ganz genau weiß ich es eigentlich nicht. Glauben heißt also, so ganz genau kann man das ja wohl nicht wissen. Da gibt es ja dieses ganz kurze, geflügelte Sätzchen, Glauben heißt nicht wissen. Und es klingt dann in etwa so oder kann in etwa so klingen, ich glaube ja, dass Gott die Welt erschaffen hat. Aber ganz so genau kann man das ja wohl auch nicht wissen, war ja keiner dabei. Ich glaube ja, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber so ganz genau kann man das ja vielleicht auch nicht wissen, ist ja noch keiner zurückgekommen. Ich glaube ja, dass Jesus wiederkommen wird. Aber so genau kann man das ja vielleicht auch nicht wissen. Und dann gibt es noch so eine herrlich schöne Redewendung, die auch heute immer mal wieder fällt, dass jemand sagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Diese Aussage klingt zunächst so plausibel. Und dennoch frage ich mich, muss ich denn noch glauben, was ich sehe? Dass hier Stühle und einige andere Gegenstände in diesem Raum sind, dass auf manchen Stühlen Leute sitzen, das sehe ich ja. Was bleibt denn da noch zum Glauben übrig? Was ich sehe, muss ich, denke ich, nicht mehr glauben. Das habe ich ja vor Augen. Übrigens gibt es mehrere ganz elementare Dinge, die wir nicht sehen und deren Wirkung und Auswirkung wir aber sehr wohl spüren. Wind und Sturm in dem eigentlichen Sinn können wir nicht sehen. Aber wir merken, was er anrichten kann zum Teil. Und wir merken seine Auswirkungen. Elektrizität an sich kann man nicht sehen. Aber sie ist wirksam. Merken wir spätestens, wenn wir den Finger mal in eine Steckdose halten, ne? Wie wirksam Elektrizität sein kann. Und auch einige andere ganz elementare Dinge, Liebe, Vertrauen, Geborgenheit, kann man in diesem üblichen Sinn nicht sehen, aber spüren, erleben und erfahren. Also dieses Sätzchen klingt so plausibel. Und ich sage dennoch, naja, 3 Pünktchen. Ich glaube nur, das, was ich sehe, das ist nicht nötig. Das sehe ich ja. Vielmehr gilt, was der Hebräerbrief in Kapitel 11, Vers 1 sagt, so ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nicht-Zweifeln an dem, das man nicht sieht. In der Bibel hat dieses Wort Glauben sehr oft die Bedeutung von Vertrauen. In der lateinischen Übersetzung steht an der Stelle das Wort Credere, Glauben, Vertrauen. Davon ist übrigens auch unser deutsches Wort Kredit abgeleitet. Über das Kreditgeschäft gibt es vieles zu wissen und da gibt es auch vieles zu beachten. Ich durfte das jahrzehntelang prüfen, so gut ich es konnte. Aber letztendlich steht und fällt alles damit, dass Kreditgeschäft eigentlich Vertrauenssache ist. Der Kreditgeber stellt diese Mittel sicher nach Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse, wie das so schön heißt. Der Kreditgeber stellt diese Mittel jetzt zur Verfügung im Vertrauen darauf, dass der Kreditnehmer seine Raten ordnungsgemäß zahlt oder diesen Kredit später in einer Summe tilgt. Oder wie es so schön heißt, dieser Leistungen der Gegenwart entspricht eine Leistung in der Zukunft. Darauf vertraut der Kreditgeber, dass der Schuldner diesen Kredit dann später auch zurückzahlt. Und nun heißt es in 1. Mose 15, Vers 6, und Abraham glaubte, vertraute dem Herrn. Und ich frage mich und ich frage Sie und euch, die Bibelleser wissen das natürlich, was ging denn unserem Text voraus? Wir lesen das in 1. Mose 12, dort heißt es im ersten Vers, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Da heißt ganz lapidar in Vers 4, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und der 4b bemerkt noch so nebenbei, Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Wahrscheinlich hätte ich zuerst einmal gefragt, so wie ich mich kenne, Herr, wo soll's denn hingehen? Das Ziel der Reise könntest du mir doch bitte schön nennen. Und gegen so ein paar Etappenziele hätte ich auch nichts. Das könntest du mir doch bitte vorher sagen. Aber nichts dergleichen lesen wir hier von Abraham. Abraham zieht los auf das Wort des Herrn hin, ohne das Ziel zu kennen. Abraham glaubte, vertraute dem Herrn. Und Abraham zieht los, obwohl er bereits 75 Jahre alt ist. Hätte wahrscheinlich gesagt, ich habe zwar noch ein paar Jährchen bis hin, aber die meisten habe ich auch schon auf diesem Weg. Hätte wahrscheinlich gesagt, Herr, wäre das nicht ein bisschen früher gegangen? Was willst du denn jetzt noch mit mir? Was soll denn jetzt noch so eine große Veränderung, so ein Umbruch, so ein Aufbruch? Aber Abraham vertraut und ist gehorsam. Und mit seinen 75 Jahren noch offen für neue Wege, für eine solch gravierende Veränderung, für so einen totalen Umbruch. Und Abraham glaubte, vertraute dem Herrn. In der Bibel wird uns Abraham, auch in Predigten, ja sehr oft deshalb zu Recht auch als großes Vorbild im Glauben, im Vertrauen vor Augen gestellt. Und dann entsteht manchmal so dieser Eindruck bei uns, ja, da ist auf der einen Seite dieser große, glaubensstarke Abraham und auf der anderen Seite sind wir kleine Lichter. Aber wer die ganze Abrahamsgeschichte kennt, weiß, auch ein Abraham hatte seine Schwachpunkte und seine Schwachstellen. Und ich frage mich und ich frage euch, wie sind wir denn am Anfang eines Wegens immer genau, wie er verläuft und wie er endet? Auch wir wissen das doch nicht immer. Und wenn jemand im fortgeschrittenen Alter noch einmal sein liebgewordenes Zuhause verlassen darf, um in eine Seniorenresidenz zu ziehen, wie das heute ein bisschen vornehmer heißt, dann ist das wahrscheinlich auch Umbruch und Veränderung genug. Auch wir wissen ja nicht immer am Anfang eines Weges, wie er genau verläuft und wo und wie er endet. Und dann gilt es bei uns und auch für uns, unserem Herrn und Heiland zu vertrauen. Dann gilt es damals und heute, einem unsichtbaren Gott zu vertrauen. Zwei wesentliche Verheißungen hatte Gott dem Abraham ja gegeben. Das eine war die Landverheißung und das andere war eine große Nachkommenschaft. 1. Mose 12, Vers 2 und 3. Gott sagt dort zu Abraham, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Völker auf Erden. Und nun gingen die Jahre ins Land. Abraham wartete und wartete und wartete. Aber die Erfüllung der Verheißungen war nicht in Sicht. Zwischenzeitlich hatte Abraham seinem Neffen Lot ja die Wahl des besseren Weidelandes überlassen. Lot hat natürlich die fruchtbare Ebene gewählt. Sein Neffe Lot war längst sesshaft. Aber Abraham zog immer noch von Norden nach Süden, von Osten nach Westen im Land umher. Er richtete dann mehreren Stellen auch als Bekenntnis Altäre. Aber sesshaft war er noch nicht in Besitz genommen, hatte er dieses Land noch nicht. Mehrmals erneuert Gott, wir lesen das in 1. Mose 13 und 14, seine Verheißungen gegenüber Abraham. Und Abraham wartet und wartet und wartet, aber die Erfüllung stand immer noch aus. Und, das lesen wir in 1. Mose 15, Vers 1, da kam das Wort des Herrn zu Abraham in einer Offenbarung, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und an der Reaktion Abrahams jetzt können wir ganz leicht ablesen, wie lange das Warten mittlerer Weile geworden war und wie sehr Fragen und Zweifel an ihm nagten. Denn jetzt bricht es aus Abraham heraus. Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht, also mein Verwalter Eliezer von Damaskus, wird mein Haus besitzen. Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Abraham fragt ja im Grunde genommen, Herr, wie lange soll ich denn noch warten? Herr, und wie bitteschön willst du denn deine Segenslinie weiterziehen, wenn kein Nachkomme da ist, wenn nicht ein einziger Nachkomme da ist? Wie willst du denn deine Verheißung erfüllen, Herr? Herr, wie soll denn das gehen? Kennen wir das? Unsere Fragen, unsere Anfechtungen, unsere Zweifel, wenn sich das Handeln, das Eingreifen unseres Gottes, zumindest nach unserer Auffassung, irgendwie so lange hinzieht. Was tut Abraham? Er tut das einzig Richtige in einer solchen Situation und auch das dürfen wir von ihm lernen. Abraham ist in dieser Situation einfach ganz ehrlich gegenüber seinem, gegenüber unserem Gott. Er benennt seine Anliegen und klagt seinem, unserem Gott seine Not. Klagen ist ja, hat mal jemand gesagt, jammern an der richtigen Adresse, nämlich bei Gott selbst. Diesen offenen und ehrlichen Umgang dürfen auch wir einüben und praktizieren. Unser Gott gestattet uns das ausdrücklich und unser Gott hält das auch aus, so wie er uns selbst ja auch aushält. Nun kriegt Abraham so eine Übungsaufgabe gestellt. Gott sagt, geh mal vor dein Zelt und zähle die Sterne. Und Abraham kriegt das wahrscheinlich so wenig hin, wie ich das als Kind oder als Teenager hingekriegt habe. Ich bin nämlich immer durcheinander geworden, ob ich gewisse Sterne schon mitgezählt habe. Dann hat man nochmal von vorne begonnen. Also es klappte irgendwie nicht. Bei Abraham wahrscheinlich auch nicht. Und dann erneuert Gott seine Verheißung und sagt wieder, so zahlreich wie die Sterne am Himmel sollen deine Nachkommen sein. Und dann heißt es, und das ist ja dieser Vers, auf den es zusteuert, 1. Mose 15, Vers 6, und Abraham glaubte, Abraham vertraute dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Gott erneuert seine Verheißung und das ist Abraham genug. Abraham vertraut neu und ganz, dass Gott zu seinem Wort steht und zu seiner Zeit seine Verheißung erfüllen wird. Und wir? Amen. Wir wollen beten. Herr, so hast du vor uns gestanden, so hat ein Abraham vor uns gestanden, dem die Zeit lang wurde. Herr, dem es schwer fiel, dir zu vertrauen. Herr, du hast einmal Abraham, indem du ihn angesprochen hast, indem du ihm das neu zugesagt hast, wieder gewiss gemacht. Mach auch uns, unseres Glaubens, unseres Vertrauens immer wieder ganz gewiss. Herr, lass uns das immer mehr einüben, dir als dem unsichtbaren Gott zu vertrauen. Auch wenn wir unsere Wege nicht immer ganz und ganz genau überblicken und auch nicht immer wissen, wo sie enden. Danke, dass du es weißt. Danke für die letzte Zeit, danke für dein Dasein, für deine Gegenwart. Gib dir dem Einzelnen noch in der kommenden Zeit, was es braucht aus deiner Fülle. Weißt du, um die, die jetzt auch in Urlaub sind oder noch sein werden, schenk du rechtes Regenerieren an Leib, Seele und Geist, lass viele zum Nachdenken kommen über sich und vor allen Dingen über dich. Weißt du, wie Kinderfreizeit, aber auch an alle anderen Freizeiten, die in diesen Tagen und Wochen stattfinden. Herr, lass dir viel Schönes und Frohes erlebt, aber auch viel Tiefes von dir her gehört und gesagt werden. Bevollmächtige du die Teams und gib gerade den Mitarbeitenden einen reichen Segen von dir. Da wo Kairos über dem Leben von Menschen steht, lass sie durch die Zielgerade gehen. Heimate du dann bei dir, das wirst du tun, aber auch in Gemeinden und Gruppen und Kreisen vor Ort. Sei mit allen, die dich besonders brauchen, lass uns erkennen, dass wir dich alle so sehr brauchen. Herr, weißt, um die Kriegs- und Krisengebiete unseres Planeten, denken vor allen Dingen an die Ukraine, aber auch an Syrien, den Jemen, Afghanistan und so manche andere. Du Gott des Friedens und des Rechtes, lass du zu deiner Zeit die Waffen schweigen. Herr, damit auf politisch-diplomatischen Weg dann Schritte zum Frieden gegangen werden können. Dir ist alles möglich, dir legen wir das hin, dir befehlen wir das an. Du bist groß, Herr. Halleluja. Amen. Lasst uns weiterbeten mit den Worten, die uns unser Herr und Heiland selbst gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Um diesen Segen wollen wir jetzt auch bitten. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen.